Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Courage, Mut zur Menschlichkeit.
Mein Name ist Judith Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin an der WU Wien und in der heutigen Folge spreche ich mit Nadim Mazarve. Er ist Politikwissenschaftler und Leiter der Kontaktstelle für Extremismusprävention und Deradikalisierung der Islamischen Glaubensgemeinschaft Österreich. Wir wollen heute darüber sprechen, wie Radikalisierung und in weiterer Folge auch Gewalt entstehen kann und wie man sie verhindern kann. Herzlich willkommen, lieber Herr Mazarve, schön, dass Sie heute mein Gast sind.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
Ich möchte mit einer ganz grundlegenden Frage beginnen, die aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen banal klingt, aber wirklich wesentlich ist, damit wir überhaupt verstehen, worüber wir sprechen, wenn wir uns diesem Themengebiet Radikalisierung, aber auch Deradikalisierung widmen. Da wird aus meiner Sicht sehr vieles durcheinander geworfen, miteinander vermischt. Da werden Dinge in Zusammenhang gebracht, die vielleicht gar nicht in Zusammenhang stehen. Könnten Sie für uns vielleicht mal grundlegend erklären, was Radikalisierung überhaupt ist, wie sie definiert ist und ab wann man eine Person als radikalisiert bezeichnet?
Das ist eine der wichtigsten Fragen überhaupt, weil da geht es um die Erkennung. Ohne Erkennung haben wir keine Möglichkeit zu bekämpfen bzw. zu isolieren, zu benennen. Und das ist etwas, was warum ich solche Formate wie das Ihrige so schätze, weil da hat man ein bisschen Zeit, darüber zu reden. Auch wenn ich normalerweise wahrscheinlich alleine über diesen Bereich 1,5 Stunden quatschen könnte. Radikalisierung an sich, wenn wir jetzt nicht von Radikalität sprechen, sondern die Radikalisierung, die sogenannte, damit ist der Prozess gemeint. Der Prozess, den jemand durchläuft, bis er am Ende des Tages, und jetzt kommen wir auf das Endprodukt, auf die große Begrifflichkeit, bis er dann ein Extremist ist oder ein Fanatiker oder gar ein Terrorist. Radikalisierung ist ein schrittweise verlaufender Prozess. Und wir haben jetzt diese Vereinfachung, mit denen wir oft konfrontiert sind, dass man sagt, wow, der war gestern irgendwie noch ganz normal und dann hat er TikTok angemacht. Ich vereinfache natürlich, ja. Und plötzlich ist er ein Extremist geworden. Das gibt es nicht. Also das haben wir bis jetzt noch nie gefunden. Also ich gehe auch nicht davon aus, dass Sie, Frau Kohlenberger, heute Abend ins Bett gehen werden, ganz unbescholten und morgen als Extremistin aufwachen. Jeden von uns sollte das klar sein, das passiert nicht. Ja. Es gibt Zäsuren, es gibt Schlüsselmomente im Leben, Unzufriedenheit, Konflikt und dann der Beginn, sich mit bestimmten Inhalten auseinanderzusetzen, vielleicht teilweise die Stigmatisierung. Man wird an den Rand einer Gesellschaft gedrängt, auf die eine oder andere Weise. Es sind natürlich sehr, sehr unterschiedliche Prozesse, je nachdem wann, wo und womit man konfrontiert ist. Und dann kommen wir mit den verschiedenen Begrifflichkeiten auch wieder in Kontakt. In der linken Szene beispielsweise ist Radikalität nach wie vor ein positiv belegter Begriff. Viele Menschen bezeichnen sich selbst als linksradikal und trotzdem nicht als außerhalb der Gesellschaft stehend, also als Teil eines auch demokratischen Konstruktes oder Systems, aber trotzdem als linksradikal. Im rechten Spektrum ist der Begriff rechtsradikal schon mehr wertend. Die meisten Leute vermeiden, sich als rechtsradikal zu bezeichnen. Ja? Dann wiederum auch die Frage, ist radikal denn etwas, was wir noch in bestimmten Formen dulden und ertragen können müssen? Gibt es da was, wenn ich sage, von der Wurzel her glaubt jemand etwas oder ist überzeugt von etwas? Wo sind da die Grenzen? Und das ist, glaube ich, das große Thema. Es gab mal den Versuch, den Begriff Fanatisierung oder Fanatismus als Ersatz zu nehmen, hat sich nicht durchgesetzt. Ich glaube, Radikalität ist einfach viel weiter verbreitet und viel plakativer, leichter zu belegen für uns alle. Aber Fanatismus, also die Grenzen des Zulässigen überschreitend, trifft es, glaube ich, besser, wenn wir über das Problem reden wollen, mit dem ich zu tun habe. Fanatismus, also im konkreten Fall der Religiosität, über die Grenzen auch des inneren Rahmens hinausgehend, und in unserem österreichischen Rahmen über die Grenzen, die das pluralistische demokratische System uns setzt und das Strafrecht hinausgehend. Also haben wir wirklich verschiedene Ebenen. Und Sie merken schon, es ist alles andere als leicht und durchschaubar und verständlich, wenn wir uns dem, sagen wir, ein bisschen auch sprachwissenschaftlich oder vor allen Dingen eben auch politikwissenschaftlich annähern möchten. In der medialen Berichterstattung, teilweise in der doch sehr populistischen politischen Debatte, wird überhaupt nicht unterschieden. Ja, da wird der Begriff verwendet, wie man möchte, und man nutzt ihn eben auch sehr, sehr oft als Totschlagargument. Was ich sehr schade finde, weil wir haben mit Strömungen zu tun, mit manchen Strömungen zu tun, die klar bekämpft werden müssen, gegen denen wir uns jetzt von der Seite der Glaubensgemeinschaft aus moralischen Gründen stellen, aber auch, weil wir als österreichische Bürgerinnen und Bürger einen gesamtgesellschaftlichen Auftrag umsetzen möchten, weil wir unseren Teil dazu beitragen möchten. Und wenn dann vereinfacht wird, ja, man sagt, ja, eigentlich an für sich alle, die ihre Religion schon auf eine bestimmte Art und Weise leben, oder in der Politik, ja, alle, die über die, sagen wir mal, großen 4, 5 Parteien, die man benennen kann, hinausgehen oder was auch immer, all das wird schon als radikal und als problematisch gelabelt und eigentlich schon fast aus unserem Konsensbereich rausgedrückt, dann sehen wir, da fehlt viel. Mhm. Ja. Da ist viel zu quatschen.
Ich habe jetzt das sehr spannend gefunden, dass Sie auf diesen Begriff des Radikal nochmal eingegangen sind, weil in ganz einem anderen Feld, da kommt jetzt die Kulturwissenschaftlerin in mir durch, ist ja der Begriff radikal unglaublich en vogue. Ja? Das ist diese ganze, man könnte fast schon sagen, wenn man es jetzt negativ betrachtet, Vogue-Form der Literatur, aber auch der Kulturanalyse, ja, radikale Offenheit, andere Formen nicht, also so dieses, die Radikalität als solches dann auch als was Positives gesehen. Ich stehe ganz radikal, ich weiß nicht, auf dem Standpunkt, auf der Position der Menschenrechte, der Grund- und Freiheitsrechte, ja. Aber natürlich, und das ist interessant, weil natürlich in dem anderen Feld der Begriff radikal einer ist, wo man sofort sagt, oha, da ist eine Verhärtung irgendwo passiert, ja, ein Einzementieren der Position. Und Sie haben jetzt auch davon gesprochen, und ich finde, das kam in der medialen Berichterstattung um Fälle der Vergangenheit, zum Beispiel Villach, aber auch andere im deutschsprachigen Raum, aus meiner Sicht ein wenig zu wenig vor, muss man sagen, nämlich diese Tatsache, dass es eigentlich bei jeder Geschichte der Radikalisierung eine Art der Zäsur gegeben hat, einen Anlassfall, irgendetwas ganz Konkretes, das passiert ist im Leben dieses meist jungen, muss man sagen, Menschen, wo man nicht sagen kann, na ja, der war halt einfach zu lange auf TikTok und zack, sondern da ist auch wirklich, vor allem im analogen, tatsächlichen Leben, könnte man sagen, etwas passiert, und das hat vielleicht auch überhaupt erst den Anstoß gegeben für die Entwicklung in diese Richtung. Könnten Sie da vielleicht aus Ihrer Praxis Beispiele nennen, was solche Zäsuren sein können?
Absolut. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Anlass, weil wenn wir nicht wissen, mit diesen Zäsuren umzugehen, dann haben wir in der Prävention keinen Zugriff. Das heißt, wenn wir, und das erleben wir oft in Schulen, keinen Platz geben, diesen jungen Menschen über bestimmte Dinge auch in einem Safe Space reflektieren und sprechen zu können, ja, wo kommt dann die Energie hin? Ja? Und wir haben ein Problem primär, nicht nur, aber doch zu etwa, ja, Zahlen sind da vielleicht nicht mein Ding, weil man legt sich da fest, aber zu annähernd vielleicht 2/3 natürlich ein Problem mit jungen Männern. Ja? Und ja, junge Männer sind historisch schon immer das Problem gewesen, wenn man so sagen möchte. Aber andererseits natürlich ein wichtiger und zu berücksichtigender Teil der Gesellschaft. Wenn wir da extreme Zäsuren haben, wie beispielsweise eine Fluchterfahrung, wie beispielsweise Verlust von Eltern, von Bezugspersonen, Verlust von Heimat oder auch vielleicht in Mitteleuropa, ganz, ganz oft in fast allen, der sich dann irgendwann selber dem Extremismus, also sich selber so definieren, dass sie sich extremistischen Gruppierungen anschließen, spielt die Thematik der Ausgrenzung und der Diskriminierung eine große Rolle. Wenn wir uns mit den Leuten unterhalten, fast jeder hat eine mindestens empfundene, und ich möchte das nicht kleinreden, aber sehr oft klar und objektiv nachvollziehbare Diskriminierungsgeschichte. Und die ist manchmal der Auslöser und ist ein Anknüpfungspunkt, um hinterher die Narrative von extremistischen Gruppierungen sehr leicht auf sich selber beziehen zu können. Ja? Ihr werdet bekämpft, ihr werdet unterdrückt, wir müssen uns wehren, wir müssen selber was machen. Und das kann man dann sehr viel leichter auf sich selber beziehen, wenn wir merken, es gibt kein, entschuldigen Sie den englischen Begriff, ich finde den immer viel passender als eine Übersetzung, kein meaningful citizenship. Es gibt eigentlich kaum die Möglichkeit dieser Tage, ja, auch im Kontext der Entstehung der großen nahöstlichen Konflikte, mit Migrationshintergrund und als gläubiger Muslim, als junger Mensch sich vollumfänglich mit Staat und Gesellschaft zu identifizieren, da mal immer wieder auf verschiedene Formen der Rassismen, strukturelle, aber auch alltägliche in der Gesellschaft stößt. Die stoßen einen weg, und wenn man dann im leeren Raum rumrennt, dann finden einen oft die falschen Leute, um einen abzuholen.
Ja. Jetzt muss man natürlich sagen, diese Ausgrenzungs- oder auch Diskriminierungserfahrung, die machen eigentlich fast alle Menschen, die als nicht autochthon angesehen werden in Österreich, die vor allem muslimischen Glaubens sind, die Fluchterfahrung haben, die dann auch, wenn wir jetzt über wirklich plakativen Rassismus sprechen, einfach mal anders aussehen, ja, oder bei Frauen ein Kopftuch tragen, sehr, sehr häufig etwas, das mir geflüchtete Frauen rückmelden. Aber dennoch ehrlicherweise nur ein Bruchteil, ja, zum Glück nur ein Bruchteil all dieser Menschen radikalisiert sich dann. Was sind dann wesentliche Faktoren, die gegeben sein müssen? Wir haben schon so ein bisschen Internet gesagt, als ein Raum, wo sich etwas entfalten kann. Was gibt es dann für andere Faktoren, die oft dazukommen? Also ich sage mal, diese Ausgrenzungserfahrung, dieses Gefühl, nicht dazuzugehören, auch nie perspektivisch dazugehören zu können, das ist der Nährboden. Was weiß man aus der Praxis, vielleicht auch aus der Forschung, welche Faktoren kommen dann oft dazu, beziehungsweise welche Strategien wenden denn Radikalisierer häufig an, um diese jungen Menschen, häufig junge Männer, wie Sie gesagt haben, auch wirklich für ihre Zwecke zu gewinnen?
Es ist natürlich nicht von der Ideologie lösbar. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Du kannst natürlich nicht, sagen wir, Faschist oder Neonazi werden, ohne eine neonazistische Ideologie auch zur Verfügung zu haben, ohne ein Angebot zu kriegen. Ja, du kannst nicht, sagen wir vom theologischen, islamischen Standpunkt aus, du kannst nicht in den, wir nennen es Rolo, in die Schidda, in das Kharijitentum, in den islamistischen Extremismus, würde man deutschsprachig sagen, abrutschen, wenn du nicht diese Ideologie irgendwann kennenlernst. Das ist klar. Also man muss schon durchaus auch Gegennarrative aufbringen, um den Menschen zu sagen, du kannst in einem pluralistischen, in einer pluralistischen Gesellschaft, in einer pluralistischen Welt, in der wir in Österreich leben, auch dir Gehör verschaffen, ohne dass du abrutschst und in andere, in Illegalität dich begibst. Aber da gehört natürlich auch eine ganze Menge dazu. Und deswegen bin ich so großer Feind dieser monokausalen Erklärungsansätze. Wir sind damit konfrontiert, dass manche sagen, ach, erklär denen nur mal schnell, was Islam ist, dann passt das alles, dann verstehen die das wieder, ja. Vernachlässigend, dass die an unseren Narrativen überhaupt nicht interessiert sind. Ja? Oder du sagst, ja, bring die mal einfach Arbeit, wenn die arbeiten, dann passt das alles wieder, das ist alles ein wirtschaftliches Problem. Erklär es denen mal psychologisch. Nein, die müssen nur schulischen Erfolg haben. Wir haben Multikausalität. Wir können wirklich dieses tiefe, dieses komplexe System nicht so vereinfachen, nur um es vielleicht besser vermarkten zu können oder um einfacher drüber zu reden. Wir brauchen unbedingt für jeden Einzelnen, mit dem wir zu tun haben, einen individuellen Plan. Und da meine ich aber in der Deradikalisierung. In der Präventionsarbeit ist es Gott sei Dank signifikant einfacher. Ja, wir begeben uns in Bereiche, wo wir wissen, wir treffen auf Leute, die könnten in diesen Weg gehen. Die wissen es vielleicht selber nicht, sondern Expertinnen und Experten sagen, da gibt es ein Potpourri an Möglichkeiten. Ja, beispielsweise Unklarheit über männliche Rollenbilder. Das spielt allgemein eine große Rolle, auch im Rechtsextremismus und auch sehr stark in dieser Selbstdarstellung von einem Kämpfer, der sich der Sache selber annimmt. Gucken Sie sich diese Tage die islamische Welt an. Zutiefst fragmentiert und erschüttert. Und Sie sind Kulturwissenschaftlerin. Die koloniale Zeit und die postkoloniale Zeit hat Traumata hinterlassen, die uns in einem, von einem eurozentristischen Weltbild aus, und das müssen wir selbstkritischerweise zugeben, nicht bewusst sind. Wir sind uns teilweise gar nicht darüber im Klaren, was da für kollektive Traumata herrschen. Und da rede ich jetzt von kolonialer und postkolonialer Zeit. Und jetzt sind wir in einer Zeit, in der es ganz aktuelle, tagesaktuelle Kriegsgeschehnisse gibt, die überhaupt teilweise nicht im Bewusstsein der, ich sage jetzt mal vereinfachend, westlichen Weltöffentlichkeit oder medialen Wahrnehmung eine Rolle spielen.
Also Gaza ist ein Punkt wahrscheinlich, aber auch darüber hinaus viele andere Punkte, die dann noch aufkommen würden. Nicht?
Ich hätte jetzt gerne in dem Kontext, Gaza auf jeden Fall, Gaza muss erwähnt werden und man kann nicht viele Entwicklungen, die jetzt geben, verstehen, ohne über Gaza zu sprechen. Aber wir haben auch andere Dinge, die präsent sind, ohne dass wir sie hier wahrnehmen. Was im Sudan seit einem Jahr los ist, das ist, glaube ich, ich möchte nicht sagen, kaum jemandem bewusst, aber die Tiefe, die Zerstörung, die Entmenschlichung, die wir da haben, die steht erschütternderweise dem genozidalen Krieg gegen Gaza in kaum etwas nach.
Also wir haben dort eine humanitäre Krise, die bereits seit Jahren im Grunde am Ablaufen ist. Ganz starke Vertreibungswellen in das Nachbarland, in den Tschad, das selbst ein ganz armes Land ist. Viele Menschen, die jetzt dort in Lagern schon über lange Zeit leben und eigentlich keine Besserung in Sicht. Also dadurch wird ja, je länger der Konflikt andauert, je länger diese Vertreibungssituation andauert, die auch ökonomische Deprivation immer größer und auch die Perspektivenlosigkeit für viele dieser Menschen.
Absolut. Und jetzt habe ich mich, wie man mich immer kritisiert, in einem meiner Schachtelsätze durch einen Exkurs ein bisschen selber vom Thema abgebracht. Wir sehen alle diese katastrophalen Dinge. Wir sehen, dass in Gaza, ich habe selber palästinensische Wurzeln, ich bin mir darüber bewusst, dass ich eine subjektive Sicht mit einbringe. Ich habe Verwandte in Palästina. Aber ich habe auch Palästina beforscht sehr stark. Ich habe promoviert zum Thema Palästina. Ich habe Palästina bereist. Ich glaube, alle Gebiete des historischen Palästinas Gott sei Dank sehen dürfen. Was da jetzt momentan abläuft, ist beispiellos seit 1948. Die Form der Gewalt, die Länge des Krieges, die Entmenschlichung, die Vertreibung. Und das sind Bilder, mit denen viele junge Menschen dieser Tage unbetreut konfrontiert sind. Das sind Bilder, wo junge Menschen sich alleine gelassen fühlen mit. Ja, die stellen die Frage auch an uns, sagen, was macht ihr alten Leute eigentlich? Ja, und wir sind uns darüber bewusst, das ist ein internationaler Konflikt, der kann von Österreich aus in keiner Weise berührt oder gar verändert werden. Aber der Schmerz, der da bei jungen Leuten da ist, der wird teilweise auch nicht zugelassen. Wir haben da keine sehr offene Umgangsform damit, dass junge Menschen ab und zu Dinge direkt vom Herz auf die Zunge kommen lassen. Ja, man sagt, der trägt sein Herz auf der Zunge. Da gibt es oft nicht den Filter des Verstandes dazwischen und dass man das erstmal reflektiert. Und natürlich kann ich nicht voraussetzen, dass jemand eine psychotherapeutische, eine soziologische, eine kulturwissenschaftliche oder politikwissenschaftliche Analyse liefert, bevor er mit 16 ausdrückt, was er sieht und was er denkt. Und viele Pädagoginnen und Pädagogen können das dieser Tage schlecht handeln. Ja, es wird schlecht aufgefangen. Und dann kommen wir nämlich zu dem großen Punkt. Ihr in der pluralistischen Gesellschaft, ihr in den Schulen, ihr hört mir nicht zu, ihr stoßt mich aus, ihr kritisiert mich massiv, weil ich meine Meinung sage. Und dann wende ich mich ja, als starker Mann, ja, mit einem Idealbild folgend, der Lösung zu, die man mir woanders gegeben hat. Und so öffnen wir Extremismus Tür und Tor. Und ich rede hier mit Ihnen in den Räumlichkeiten einer Universität und wir reden miteinander als Wissenschaftler. Ich sage das nicht wegen Ihnen, sondern aufgrund einer Zuhörerschaft, die wir natürlich auch ansprechen. Das ist eine Analyse und das ist in keiner Weise irgendwie apologetisch gemeint. Das ist keine Entschuldigung, das ist eine Einordnung. Ich bin persönlich und auch die islamische Glaubensgemeinschaft an aller vorderster Front, wenn es darum geht, diesen Extremismus, diese Militanz zu bekämpfen. Aber wir müssen, wenn wir gesunde, inhaltsvolle und zielführende Prävention machen wollen, müssen wir uns auch über die Ursachen im Klaren sein, um dann diese auf den uns möglichen Ebenen in Österreich auch irgendwie handeln zu können.
Also ich habe auch ganz stark den Eindruck, dass gerade das Thema Israel-Gaza noch einmal neue Konfliktlinien, und ich denke, das war auch die Absicht der Hamas, ja, neue Konfliktlinien hineingetragen hat in europäische Gesellschaften. Ja, noch einmal stärker deutlich gemacht hat, gerade im deutschsprachigen Raum, ist das jetzt, und ich sage das jetzt selber, weil ich da sozusagen zugehört bin, ist das jetzt ein Nachkomme ehemaliger Nazis, die da spricht, die natürlich eine andere Verantwortung fühlt für den Staat Israel, oder ist das jemand, der Verwandte, Freunde, Bekannte in Gaza hat? Ja, da haben wir einfach andere Hintergründe, die noch einmal deutlicher zutage treten in dieser pluralistischen Gesellschaft, in der wir uns befinden, weil eben der Konflikt jetzt so stark hereingetragen wird. Und ich glaube auch, diese massive Diskursverengung, die wir gesehen haben, gerade in Deutschland und Österreich, aus gutem Grund, glaube ich, gerade in Österreich, wo die Aufarbeitung des Nationalsozialismus viel zu spät begonnen hat. Jetzt war man endlich dort, das Land als Täterland zu bezeichnen. Und jetzt ist es natürlich schwierig zu sagen, wir weichen davon ab. Ja, okay, ich verstehe sozusagen die historischen Gründe und auch die politischen Hintergründe für diese Diskursverengung bis zu einem gewissen Grad. Aber ich denke auch, und gerade in den Schulen, es wird mir sehr häufig rückgemeldet von Mittelschullehrerinnen, Hauptschullehrerinnen und so weiter, dass es dort sehr schwierig ist, wenn man überhaupt keine gemeinsame Sprache mehr findet und keine gemeinsamen Anknüpfungspunkte, ja. Und es auch gar keine Möglichkeit gibt für Jugendliche, junge Erwachsene, all diese Themen, die Sie jetzt gerade aufgeschlüsselt haben, einfach mal anzusprechen, zu thematisieren, ohne dass man gleich fürs eine oder fürs andere gar mit Gewalt eintreten will, gar nicht, aber zu sagen, ist das nicht auch Unrecht, das da passiert? Ja, und gleichzeitig auch zu sagen, das, was Hamas macht, ist auch nicht in Ordnung. Ja? Ich habe den Eindruck, diese Ambiguität oder Komplexität, die können wir gar nicht mehr haben. Wir fordern sehr stark ein, Seiten zu ergreifen. Wenn du nicht für Israel bist, dann bist du dagegen, etc. etc. Und das macht sehr schwierig, gerade für junge Menschen, die ja ohnehin schon multiple Zugehörigkeiten haben, wo viele hoffentlich sagen, ich bin auch Österreicherin, Österreicher, aber ich habe beispielsweise palästinensische Wurzeln oder ich bin halt Muslim und ich muss aber hier auch mit dieser Identität leben dürfen, dass das zunehmend schwieriger zusammengeht und dass wir da eigentlich sehr viel verunmöglichen, denke ich, gerade auch in der Prävention oder in der Früherkennung.
Absolut. Also ich meine, dem habe ich eigentlich fast nichts hinzuzufügen, weil der Schlüsselbegriff ist, glaube ich, die Thematik der Ambiguitätstoleranz. Hm. Und da sind wir, glaube ich, an einem unfassbar schlechten Punkt angekommen. Ja? Wir haben die Situation, dass wir Grabenkämpfe führen. Und zwar nicht nur in diesem sehr leicht verständlichen Bereich wie dem Nahostkonflikt, wo wir sagen, okay, entweder die Fahne oder die Fahne, bis weit in die wissenschaftliche Auseinandersetzung hinein. Es ist zum Haare raufen, ja? Also wenn ich denn welche hätte. Aber es ist definitiv ein Zeichen, wir haben es im Wahlkampf gesehen. Wir haben einen Nationalratswahlkampf gerade gehabt, wir haben einen Wien-Wahlkampf. Wir sehen, die Härte, die Grabenkämpfe ist massiv. Man redet kaum noch über Toleranz, sich gegenseitig ertragen und trotz allem eben diese Ambiguitätstoleranz aufbauen, sondern man redet davon, den anderen zu bekämpfen. Man hat eine ganz scharfe Rhetorik und das ist sehr dramatisch. Ja? Und auch was Sie angesprochen haben, die Frage der Zugehörigkeit. Lange wissen wir eigentlich schon, und da gibt es ja fantastische Forschung mittlerweile auch dazu und Auseinandersetzungen, die Thematik der Heimat kann unserer Tage nicht mehr nur singular geführt werden. Ich bin jemand, der wirklich viele Heimaten in sich trägt, meine Kinder noch viel mehr. Ja? Ich fühle mich sehr verbunden mit Österreich. Ich lebe hier seit langer Zeit, aber ich bin natürlich Deutscher. Ja? Ich bin,
man hört es kaum.
Hört man überhaupt nicht. Ne? Normalerweise dauert es in Österreich immer so 5 bis 10 Sekunden, bis man mir sagt, ey, du bist ja Deutscher. Ja, also gehöre ich der am schlechtesten integrierten Gruppe von Ausländern in Österreich an. Aber natürlich bin ich in meiner Selbstbeschreibung, in meinem moralischen Denken und Fühlen, in meiner Religiosität, in meiner Spiritualität bin ich Muslim. Und ich habe auch ganz klar palästinensische Wurzeln und einen Bezug. Und ich kriege das sehr gut unter einen Hut. Und ich glaube, ich darf dann auch erwarten, dass man mein Gegenüber das auch reflektiert. Ja, dass man sagt, okay, ich brauche dich jetzt nicht auf was reduzieren, sondern ich rede mit einem Deutsch-Österreicher, wenn es gerade die Perspektive ist. Ja? Aber ich akzeptiere auch die Möglichkeit, dass du zu Palästina einen anderen Standpunkt hast. Und Sie haben es erwähnt, wir haben als Deutsche und Österreicher unfassbare, historisch einzigartige Schuld auf uns geladen. Die ist nicht oft genug zu betonen. Und Österreich hat dahingehend lange Jahre schwerst versagt. Ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen, sozialisiert. Die Auseinandersetzung mit dem Dritten Reich war eine sehr intensive. Wir hatten sehr viele Lehrer, die das sehr ernst genommen haben. Ich habe Geschichte als Hauptfach haben dürfen und habe darüber sehr, sehr viel gelernt. Und ich kam 2010 nach Österreich und war überrascht darüber, wie wenig Schülerinnen und Schüler, mit denen ich zu tun hatte, wussten, wie wenig da war. Und ich glaube, eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dieser entsetzlichen historischen Verantwortung bedeutet, dass wir nie wieder für jeden sagen. Ja? Die Islamische Glaubensgemeinschaft hat am 7. Oktober und danach mit Klarheit wiederholt Position bezogen. Und das, obwohl man uns gesagt hat, ihr wisst, dass der Konflikt seit vor 1948 läuft, ihr wisst, dass es nicht am 7. Oktober begonnen hat. Ganz, ganz klar, der Präsident der Glaubensgemeinschaft hat da kein Blatt dazwischen kommen lassen. Sehr, sehr scharf verurteilt. Aber ohne jeden Zweifel, genauso scharf müssen wir jetzt sagen, eine Entvölkerung dieses Gazastreifens, unfassbare imperialistische Fantasien aus den USA, faschistische Umsetzung durch beispiellose Gewalt, die der Gazastreifen auf diese Art und Weise nie erlebt hat, muss auch als solche benannt werden dürfen. Und jetzt schlage ich den Bogen zu unserem Thema, weil ansonsten junge Menschen für falsche, gelogene oder zumindest verkürzte Narrative extrem anfällig sind und sagen, ja, die alten Leute hören mir nicht mal zu. Ja. Wissen Sie, was ich alles davon profitiert habe, als ich angefangen habe, mich mit Politik zu befassen, Uns hat damals der erste Irakkrieg unter George Bush Senior sehr umgetrieben. Wir haben sehr viel darüber diskutiert mit 14. Ich selber bin in der israelisch-palästinensischen Friedensbewegung aufgewachsen und sozialisiert. Meine Eltern haben da in einer Zeit, als es noch sehr, sehr, sehr problematisch und schräg angesehen worden ist, in beiden Communities sehr viel Zeit und Energie rein investiert. Und wissen Sie, was das alles für mich bedeutet hat? Wie mich das geprägt hat, dass ich dabei sitzen konnte? Ich konnte unreflektierte Dummheiten gelegentlich aussprechen. Und ältere Leute haben mir Verständnis ausgedrückt und haben mir gesagt, du kannst das sagen, aber überleg mal, ob es vielleicht nicht noch Punkt A, B, C gibt, den du dazu mitreflektieren könntest und Ähnliches. Und heutzutage, man mag es nicht glauben, rufen wir einen Schuldirektoren an und sagen, ich habe hier einen Extremismusfall. Jemand hat gesagt, Free Palestine. Und ruft mich an und erwartet, dass ich jetzt, weiß ich was, einen nationalen Sicherheitsplan aus der Tasche zaubere, damit wir einen 13-Jährigen sofort am besten unbegrenzt in Untersuchungshaft nehmen. Und Sie sehen, da kommen wir in Punkte, da entgleiten uns junge Menschen. Wir müssen diesen Diskurs zulassen und beim Überschreiten einer bestimmten Grenze, roten Linie, müssen wir natürlich auch repressiv, müssen wir natürlich auch über Möglichkeiten der Sicherheit dagegen vorgehen. Aber bis dahin müssen wir den Menschen die Möglichkeit geben, dass sie merken, Österreich bietet ihnen auch ein politisches Zuhause. Ja, die Demokratie bietet diesen Menschen auch die Möglichkeit, sich zu entfalten, sich zu artikulieren, ernst genommen zu werden als Menschen. Und natürlich, wenn wir rassistische, antisemitische oder gar gewaltverherrlichende, gewaltbejahende Punkte antreffen, dann sagen wir, hier ist das Strafrecht. Da haben wir die Möglichkeiten. Und wenn du das äußerst und wenn du daran festhältst, dann hast du unsere Grenzen verlassen und dann wirst du in Österreich auch bekämpft, um es klar und scharf auszudrücken. Und ich denke, das eine geht nicht ohne das andere. Sie sehen, ich habe sehr viel Verständnis, aber ich habe auch sehr klare rote Linien und ohne die geht es nicht, wenn man mit diesem Klientel arbeiten möchte.
Ich meine, die roten Linien sind natürlich einerseits ganz klar, wie Sie gesagt haben, das Strafrecht, ja, wo man deutlich sagen kann, okay, bis hierhin und nicht weiter. Aber die Anzeichen für eine Person, die sich in eine radikalisierte Entwicklung bewegt, ja, oder die vielleicht immer stärker in dieses Paralleluniversum da hineinkippt, das ja auch gerade in den sozialen Medien dann stark forciert wird. Gibt es da Anzeichen dafür? Kann man das irgendwie merken? Weil ich vermute, die Frage wird Ihnen sehr oft gestellt von Lehrpersonal, von Eltern, von besorgten Gemeindemitgliedern. Wie erkenne ich eigentlich, dass das jetzt eine Person ist, die radikalisiert wird, sich am Weg der Radikalisierung befindet und wo ist es vielleicht einfach, dass ich hyperalert bin und dass ich Dinge als problematisch skizziere, die es eigentlich nicht sind, weil die im Rahmen eines ja jugendlichen Leichtsinns, jugendlichen übertriebenen Ausdrucks oder wie auch immer da mal Grenzen austesten fallen. Das ist nicht Radikalisierung und wo gibt es aber sehr wohl vielleicht sowas wie Warnzeichen von Personen in meinem engeren Umkreis?
Das ist eine ganz wichtige Frage. Wir haben da natürlich zwei Grundmaßstäbe. Einmal innerhalb der Glaubensgemeinschaft reflektieren wir das auch vor unseren eigenen theologischen Grenzen. Das heißt, anhand der Lehre der islamischen Glaubensgemeinschaft, die wir definiert haben. Wenn wir sehen, da geht jemand drüber hinaus, dann ist es nicht verfassungsmäßig problematisch oder strafrechtlich relevant. Aber wir merken dann, es geht in eine Richtung, mit der wir nicht zufrieden sind. Mit der sind wir nicht cool. Und auch, weil wir wissen, dass das historisch gesehen oft die ersten Schritte waren, um zu entmenschlichen, scharf gesagt. Beispielsweise, wenn man sagt, wir beten nicht mehr hinter den Imamen, hinter den Vorbetern der islamischen Glaubensgemeinschaft. Das mag für einen Außenstehenden Nicht-Muslim völlig banal klingen. So gehört dann halt nicht, gehst woanders hin, ja, betest woanders Religionsfreiheit. Aber das ist ein Signal dafür, dass man jemandem anders die Gläubigkeit, die Rechtgläubigkeit abspricht. Das ist ein Signal dafür, dass man vor allen Dingen schon sich selber als Richter aufspielt und ganz oft kommt dann gerade in extremistischen, charidjitischen Kreisen dieser Konnex, dass man nicht nur Richter sein möchte, sondern in der letzten Konsequenz auch Henker. Ja? Und da sind wir sehr, sehr vorsichtig. Ja, wenn jemand sagt, das, was ihr an Fleisch schlachtet, das ist ein ganz interessanter Kontext, das nehmen wir nicht an. Ja, weil wir essen nur, was richtige Muslime geschlachtet haben.
Ja. Also die Autorität der islamischen Glaubensgemeinschaft wird ja noch gar nicht anerkannt.
Ja, der islamischen Glaubensgemeinschaft überhaupt dann nicht, wenn wir von Extremismus sprechen, aber auch darüber hinausgehend eigentlich fast keiner anderen Moscheeeinrichtung in Österreich mehr. Es gibt ja die ein oder andere noch Verein oder Organisation oder sowas, die nicht bei der islamischen Glaubensgemeinschaft angedockt sind. Einer der zentralen Indikatoren ist das Absprechen der Rechtgläubigkeit gegenüber jedem, der von der eigenen Weltanschauung abweicht. Das wird aber überhaupt nicht wahrgenommen. Ja, dieser Hauptindikator, diese große Red Flag, die wird in Schulen beispielsweise komplett übersehen. Ja, in Schulen, und da haben wir leider auch vor Jahren schon ganz, ganz schlimme, selbst über universitäre Kreise verbreitete Tabellen gehabt, die Blödsinn waren. Ja, was für eine Terminologie verwendet jemand, sagt jemand oft Mashallah und Yani und so weiter, wo ich mir den Kopf gegriffen habe und gesagt habe, das darf nicht wahr sein, dass jemand solche Dummheiten verbreitet. Ja, hat jemand einen Bart oder keinen? Trägt man ein größeres oder ein kleineres Kopftuch? Das sind eventuell für Religionswissenschaftler interessante Sachen, dass man sagt, kommt jemand aus einer orthodoxen Strömung, aus einer modernistischen. Aber diese religionswissenschaftlichen Kategorien sind nicht zu verwechseln mit Kategorien der Politisierung oder gar der Gewaltaffinität. Und da erlebe ich sehr, sehr oft massive Missverständnisse an Schulen, dass man mich beispielsweise anruft und sagt, ja, wir haben einen Fall hier, wir haben einen jungen Mann, der hat den ganzen Ramadan gefastet und es ist wirklich so passiert, den ganzen Ramadan gefastet und trotzdem Fußball gespielt. Ist es schon dieser gefährliche Islam, von dem wir reden? Ist es politischer Islam? Ist es Extremismus oder ist es noch okay? Und dann freue ich mich immerhin, dass die Leute anrufen und mich fragen. Weil in ganz vielen anderen Fällen hat es nur eine Stigmatisierung dieses jungen Menschen zur Folge und unbewusst ein Hintreiben zur Radikalität durch die Institution, die eigentlich aufmerksam sein möchte. Weil man diesen jungen Menschen dann für eine normale Religiosität stigmatisiert, weil man ihn dann ausgrenzt und dadurch die Narrative der Menschenfeinde und Rattenfänger bestätigt. Ich hoffe, das ist einigermaßen.
Ja, ja. Also im Zweifelsfall eigentlich mal einmal zu oft anrufen bei Ihnen, um sich auch die Gewissheit zu holen, die man vielleicht braucht, wenn man mit der Thematik nicht so vertraut ist, zu sagen, das ist für uns im Rahmen dessen, wie sich Jugendliche, junge Erwachsene durchaus verhalten können, was auch gedeckt ist von dem, was wir als gesichert vorgeben im Rahmen unseres Glaubens und wo man sich keine Sorgen machen muss. Und umgekehrt würden Sie aber auch darauf hinweisen oder werden rote Linien überschritten, da muss man vielleicht zumindest wachsam bleiben.
Definitiv. Wenn die Leute anrufen, dann sage ich nicht einfach, alles ist cool und wir legen wieder auf, wenn ich den Eindruck habe, dass die Frage an sich unproblematisch ist, sondern ich nehme mir durchaus die Zeit, dass ich sage, geht diese Person denn noch in den islamischen Religionsunterricht der islamischen Glaubensgemeinschaft? Das ist nicht grundsätzlich ein Indikator, wenn jemand nicht, vielleicht hat jemand gar keinen Bock auf Religion, vielleicht hat jemand andere religiöse Ausrichtung, alles nicht problematisch. Aber wenn ich sehe, nein, dann frage ich, wissen wir warum? Sagt die Person beispielsweise, diese Religionslehrerin und dieser Religionslehrer ist vom Glauben abgefallen, ja, ist gar kein richtiger Muslim, ist keine richtige Muslimin. Erleben wir, dass die Leute urteilend, ja, abwertend gegenüber den Mainstream-Muslimen unserer Gesellschaft sind. Und das sind dann die Punkte, wo ich sage, jetzt müssen wir doch mal aufpassen. Jetzt müssen wir doch mal die Augen aufmachen. Wenn wir das erleben, dann würde ich doch biete ich ein Gespräch an, dann komme ich beispielsweise in die Institution und dann können wir manchmal der Sache ein bisschen mehr auf den Grund gehen. Aber ganz oft werden die Indikatoren falsch gedeutet.
Ja. Also nämlich in beide Richtungen, wie Sie gesagt haben. Ja. Es werden Indikatoren, die eigentlich harmlos sind, aufgeblasen oder als gefährlich eingestuft und dadurch verschiebt sich der Fokus ja offenbar auf jene Dinge, die gar nicht problematisch sind. Und man übersieht aber Dinge, die eigentlich tatsächlich Anzeichen wären für Radikalisierung.
Absolut.
Ja, denke ich mir.
Absolut.
Jetzt ist natürlich ganz am Ende dieser Radikalisierung kann auch dann eine Tat stehen. Also dass man diese Ideologie, der man heimgefallen ist und auch diese Abwendung von wie auch immer für mich die Autorität im Glauben darstellt, dass diese Abwendung so weit geht, dass ich irgendwann auch Gewalt anwende gegen jene Menschen, die ich als ungläubig sehe, die ich als problematisch erkenne oder einfach nur mein Zeichen zu setzen mit Blick auf beispielsweise die Behandlung von Muslimen in westlichen Demokratien. Und diese Ereignisse sind dann eigentlich erst dann der Zeitpunkt, wo die Gesamtöffentlichkeit und vor allem die mediale Öffentlichkeit überhaupt mal aufmerksam wird auf dieses Thema Radikalisierung, weil da ist dann was passiert. Ja, also da kommt es zu Gewalt. Ja, wir hatten Villach, wir hatten einen vereitelten Anschlag vom Westbahnhof, Solingen, Aschaffenburg, München, wie auch immer. Ja, das sind dann die Dinge, die eigentlich die Spitze des Eisbergs darstellen, würde ich sagen, weil der Schritt hin zur Tat und zur tatsächlichen Gewaltanwendung ist ja, vermute ich, einer, den auch nur einen Bruchteil dann setzen kann oder will. Also viele sind ja zwar vielleicht der Ideologie anheimgefallen, aber üben nicht unbedingt Anschläge aus. Gibt's jetzt bei diesen Taten und bei diesen Attentaten, die wir in den letzten Monaten und Jahren gesehen haben, etwas, was alle diese vereint, wo man sagt, da sieht man schon ein gewisses Muster? Oder aber würden Sie eher sagen, im Grunde muss man jede einzelne dieser furchtbaren Vorfälle für sich betrachten und auch für sich analysieren, weil jeder Fall sehr individuell auch ist in der Art und Weise, welche Personen das sind, wie die Radikalisierung abgelaufen ist und auf welche Ressourcen sie zurückgegriffen haben, um das überhaupt in die Tat umsetzen zu können, was ja eigentlich gar nicht so leicht ist. Ja? Ob jetzt mit Sprengstoff oder mit anderen Waffen, ich muss mir das besorgen, ich habe vielleicht ein Netzwerk, ich muss in der Planung sicherstellen, dass ich nicht entdeckt werde, bis es dann zum Anschlag kommt und so weiter. Also gibt es da vereinende Faktoren oder ist das alles jeder Fall für sich stehend?
Auch das ist viel komplexer, glaube ich, zu beantworten, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Wir haben da zwei fast einander entgegengesetzte Paradigmen oder Grundannahmen, von denen wir ausgehen können. Zum einen natürlich, diese von Ihnen jetzt genannten Fälle, die sind ja auch nicht zufällig gewählt, die haben gemeinsam, dass die Täter ideologisiert waren und dass der sogenannte Islamische Staat sich im Nachhinein auch bekannt hat. Das ist eine sehr, sehr wichtige Gemeinsamkeit. In anderen Fällen, die Sie jetzt auch gar nicht angesprochen haben, war das nicht der Fall. Ja? Wir haben auch, und das macht das Ganze extrem schwer und ist auch die Antwort auf die jetzt alle nur Law and Order brüllen, wir haben offensichtlich keine bestehenden Befehlsketten gehabt. Nicht wie man dachte, da ruft jemand vom Berg an und sagt, jetzt mach mal, sondern wir haben in eigentlich allen diesen Fällen Einzeltäter gehabt. Ja? Wir haben in Villach ganz dramatisch jemanden gehabt, der überhaupt bis jetzt, ich habe jetzt nichts anderes Gegenteiliges gehört aus den letzten Verhören oder Ähnlichem, wir haben jemanden gehabt, der vollkommen eigenständig, aber natürlich auf der Basis einer kranken, menschenverachtenden Ideologie gehandelt hat. Ja? Das heißt, es sind einerseits Leute, die sich einer bestimmten Bewegung zusprechen, aber andererseits auch Leute, die wir auch mit allen Messenger-Abhörungen der Welt nicht stoppen können, weil das komplett in ihnen abläuft. Das sind Leute, die haben das Küchenmesser vielleicht schon zu Hause, die Tatwaffe. Ja? Die klauen vielleicht die Tatwaffe, was schon passiert ist. Die sprechen sich mit niemandem ab. Die gehen gar nicht in Moscheen. Die sind überhaupt nicht sichtbar in irgendeiner Weise. Aber sie sind eben, und wir wissen nicht wie lange, schon in einem Strudel, der sie rausreißt aus unserer Gesellschaft und aus den möglichen, ich sag mal, normalen Möglichkeiten einer politischen Auseinandersetzung. Das sind Dinge, die wir da durchaus gemeinsam haben.
Also bei Villach, Entschuldigung, muss man wirklich sagen, da hätte ja auch diese Messenger-Überwachung, die man jetzt einführen möchte, gar nichts gebracht, weil ja nicht über WhatsApp oder Signal oder wie auch immer mit irgendjemandem in Kontakt über diese Tat stand. Ja. Also es gibt wahrscheinlich schon Fälle, ja, da bin ich jetzt nicht die Expertin. Ja.
Beispielsweise
ein Taylor Swift-Konzert, da gab es offenbar Kommunikation über gewisse Kanäle. Ja. Aber es ist eben nicht in allen Fällen und auch so ehrlich muss man sein in der Debatte, man wird auch durch eine Messenger-Dienstüberwachung, kann man dazu stehen, wie man möchte, nicht alle diese Fälle verhindern können, weil auch nicht alle kommunizieren oder überhaupt in so eine Community eingebunden sind, sondern für sich handeln als Einzeltäter.
Ich persönlich bin überhaupt nicht gegen eine Messenger-Dienstüberwachung. Mir ist es sehr recht, wenn man da, ich habe da einen Tunnelblick, ich weiß das, ich gucke sehr stark auf die Bekämpfung von Extremismus damit und mir ist es recht. Ich bin dafür, dass man das macht. Ich finde es absurd, ja, dass man Telefone, 80er-Jahre-Technologie, möchte ich mal sagen, ja, engmaschig abhören kann, aber die neueren Technologien nicht, da macht man sich ja lächerlich.
Das also man darf Briefe öffnen beispielsweise, aber man darf WhatsApp-Nachrichten nicht lesen.
Also,
das wäre interessant, wenn jetzt die Terroristen auf der Welt auf die Brieftaube wieder zurückgreifen.
Sehen Sie, ja. Und das ist das. Das ist, also ich halte das durchaus für eine Notwendigkeit, aber ich möchte den Leuten, die das befürworten, wie mich selbst, doch entgegenhalten, es gibt furchterregende Diktaturen, da wird alles gemacht. Da durchleuchtet man den Menschen komplett. Ja, da gibt es keinen Schritt, den man macht. Ich möchte jetzt nicht alle aufzählen, man möchte vielleicht nochmal reisen in seinem Leben. Aber in diesen Diktaturen kann man diese Einzeltäter auch nicht verhindern. Auch da gab es ganz, ganz massive Anschläge. Ja, fürchterliche Dinge, die passiert sind, weil man eben den Einzeltäter, der sich alleine oder in einem Kontext, der teilweise eben auch in real life und nicht online abläuft, radikalisiert, den kann man nicht durch die Überprüfung, die totale Gläsernmachung des Menschen auch kontrollieren. Also ja, wir brauchen doch schon eine Verstärkung. Ich bin dafür, dass man die Messenger-Dienste kontrolliert. Aber wir müssen unbedingt, auch wenn es anstrengend ist und langwierig ist, das, was Sie angesprochen haben, die individuelle Einzelfallanalyse beibehalten, um dann die Möglichkeiten im Vorfeld zu stoppen. Und das ist nicht weichgewaschen, ja, sondern es ist eine Notwendigkeit, von der ich hier rede. Nur an der anderen Seite sind wir damit konfrontiert, dass fast alles, was ein Muslim oder eine Muslimin macht, nur noch vor dem Hintergrund der Religion dieser Person überhaupt analysiert wird. Das heißt, wir haben Jugendkriminalität. Und wenn das ein Muslim ist oder eine Muslimin, die da kriminell geworden ist, dann wird plötzlich das Hauptparadigma, über das diskutiert wird, die Religion. Ja? Als ob das irgendwas damit zu tun hätte. Aber wir erleben das. Es ist eine Vereinfachung, die meiner Meinung nach auch durch einen hochpolemisierten Umgang mit der islamischen Religion in der Politik mitverschuldet ist. An der anderen Seite sehen wir, dass sehr differenziert damit umgegangen werden kann. Wir haben rechtsextreme Täter. Und da sieht man natürlich, niemals wird das, was auch unpassend wäre, niemals wird es vor dem Hintergrund der Religiosität dieses Menschen analysiert. Weil es keine Rolle spielt. Und es ist auch richtig, dass man das nicht macht. Ja? Man überlegt, was gab es für psychosoziale Auswirkungen dabei. Ja? Was waren wirtschaftliche Kontexte, in denen der Mensch empfänglich war für menschenverachtende Ansätze. Das alles wird oft verkürzend nicht beachtet. Und man sagt, wir müssen nur irgendwo auf ein abstruses, diffuses Gebilde, gerade gern auch fälschlicherweise als politischer Islam bezeichnet, draufhauen und dann kriegen wir das schon alles in den Griff. Und dann wundert man sich nach über 10 Jahren seit dem Aufkommen des sogenannten Islamischen Staats 2014, also flächenmäßig Großaufkommen, natürlich vorher schon aktuell gewesen. Aber dann wundert man sich, dass man noch nicht wirklich es geschafft hat, diese Sachen in den Griff zu kriegen. Ja, wir brauchen da mehr. Es gibt auch natürlich unter Musliminnen und Muslimen kulturelle Auslöser. Es gibt natürlich soziale Auslöser. Die Frage, dass man in kleinen Communities teilweise noch mehr isoliert werden kann in einer Einwanderungsgesellschaft, spielt eine Rolle. Sie wissen das viel besser als ich als Kulturwissenschaftlerin. Wenn jemand im 22. Bezirk selbstständig irgendwann konvertiert ist, vielleicht mit 14 Jahren, und dann in die falschen Kreise kommt und sich radikalisiert, muss ich das anders analysieren, als wenn jemand mit 18 oder 19 aus Tschetschenien geflüchtet ist und dann seine eigene Geschichte hat. Wenn ich da einfach denselben Maßstab anlege, komme ich analytisch nicht an den Punkt, wo wir sagen, das müssen wir wirklich effektiv bekämpfen.
Wir haben jetzt schon sehr viel über Prävention, Erkennung von Frühzeichen gesprochen. Wir haben auch gesprochen über dann den Umgang mit den tatsächlichen Attentaten, was diese verbindet, aber auch was diese trennt und warum es auch wesentlich ist, dieses religiöse Element nicht auch als den einzigen Faktor zu sehen. Dann gibt es aber auch noch ein großes Thema, mit dem Sie sich befassen. Mir kommt vor, was das schwerste Thema, nämlich nicht nur die Prävention oder Früherkennung, sondern die Deradikalisierung. Das heißt, Menschen, wo man weiß, die wurden bereits radikalisiert, die sind in dieser Ideologie gefangen, die zeigen all diese Anzeichen, die Sie jetzt auch skizziert haben. Und wir wissen aber, wir können dieser Person zumindest noch habhaft werden, weil es da vielleicht Eltern gibt, Freunde, Bekannte, die sich an uns wenden, wo sie feststellen als Experte, ja, da liegt eine Radikalisierung da vor. Und dann wird diese Person aber idealerweise auch einem Programm zugeführt, das sich mit der sogenannten Deradikalisierung befasst. Das ist für mich so eine Art Blackbox geworden in der Berichterstattung, weil da auch sehr viele Mythen kursieren. Was passiert denn im Rahmen von so einer Deradikalisierung? Was macht man denn da? Wie effektiv kann das sein? Stichwort das Attentat, das wir im November hatten, im Jahr 2021, glaube ich, war es in Wien, wo man gesehen hat, es ist nicht immer erfolgreich, diese Deradikalisierung, beziehungsweise es gibt unterschiedliche Strategien, diese zu verfolgen, die nicht immer aber auch wirklich dann dazu führen, dass die Person überhaupt nichts mehr mit dieser Ideologie zu tun haben will oder aber einfach immer auf diesem jetzt geradlinigen Weg bleibt. Wie läuft eine Deradikalisierung ab? Was kann man sich darunter vorstellen? Gibt es da maßgeschneiderte Angebote, weil auch jede Radikalisierung anders ist? Muss man da sehr auf den individuellen Kontext der Person eingehen? Oder gibt es so gewisse Strategien, wo Sie sagen, da fängt man mal an und das ist in jedem Fall sinnvoll, sich damit zu befassen?
Jetzt müssen Sie mir helfen, damit ich nicht gleich das mache. Weil jeder einzelne Punkt gibt so viel her, was ich interessant finde. Ich habe verschlimmbessert, wie mein Deutschlehrer immer sagt. Ich glaube, es war im November 2020, ja. Das Attentat. Und Sie haben das zu Recht angesprochen, weil natürlich ging es gleich danach ziemlich intensiv durch die Medien, dass dieser Attentäter ja als deradikalisiert galt im Gefängnis erstmal. Ja. Wie das am Ende dann war und was da dann abgelaufen ist, das weiß ich nicht. Das hat ja nichts mit uns zu tun. Aber das ist ein Riesenthema. Und ich möchte da Missverständnisse auch niemandem zum Vorwurf machen oder dass man da vielleicht auch gezielt irregeführt werden kann von jemandem, der bestimmte Sachen durchschaut oder erkennt. Ich glaube, dass Deradikalisierung der vehement, der signifikant schwerere Teil ist in dieser Arbeit als die Prävention und gleichzeitig eigentlich der undankbarere Teil. Ich glaube, wenn wir Deradikalisierung richtig machen wollen, müssen wir eine 1:1 Auseinandersetzung haben und wir müssen einen eigentlich schon fast psychotherapeutischen, individuellen Einzelansatz für jemanden haben. Wir haben diese Kontaktstelle für Extremismusprävention und Deradikalisierung. Ich operiere österreichweit, aber ich selber arbeite ehrenamtlich. Ich habe ausschließlich ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir werden ganz besonders von staatlicher Seite, ganz besonders, wenn man nicht unterstützt wird, wird man immer gleich unterstützt. aber wir werden von staatlicher Seite nicht unterstützt, obwohl wir die offizielle islamische Kirche sind. Also wir sind die offizielle eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die Vertretung der muslimischen Bevölkerung Österreichs. Wir haben trotzdem ein Stab von Menschen, auf die ich zurückgreifen darf. Und das sind wirklich Expertinnen und Experten. Ich bin sehr dankbar, dass wir mittlerweile einige Frauen haben, auf die ich zurückgreifen darf, weil wir haben da ein spezifisches, auch anders ausgerichtetes Problem bei den weiblichen Extremistinnen. Ja. Wir haben Psychotherapeuten, auf die wir zurückgreifen dürfen. Ich bin sehr froh darüber, dass wir mittlerweile, das ist ein großes Thema, ist der Rassismus in den Psychotherapie-Settings. Das ist etwas, was viel zu wenig reflektiert wird, was viel zu wenig bewusst ist. Wir haben da im angelsächsischen Raum eine sehr starke Auseinandersetzung mit. Ja? Rassismussensibilität gehört zur Ausbildung zum Psychotherapeuten bzw. Psychotherapeutin in England fix dazu, in Österreich nicht. Ja? Und wir haben deswegen jetzt glücklicherweise einige, die weitestgehend Migrationshintergrund haben, türkischsprachig sind, bosnischsprachig sind, arabischsprachig sind und islamische, theologische Kenntnisse haben und auf die wir verweisen dürfen. Ja, aber Sie wissen es vielleicht, das ist eine sehr teure Arbeitszeit, die ich da ehrenamtlich in Anspruch nehme. Und es ist etwas, was vergleichsweise unangenehm ist. Aber das ist etwas, was wir haben und da leite ich weiter. Da haben wir die Möglichkeit, ein oder vielleicht zwei Gespräche mal zu kriegen, aber ab dann müsste die betreffende Person die Einsicht haben und selber beispielsweise psychotherapeutisch sich weiter behandeln lassen. Ja, als nächstes haben wir, Gott sei Dank, Religionspädagogen und Religionspädagoginnen und einige Theologinnen und Theologen, die auf dem pädagogischen und dem Level des theologischen Gegennarrativs uns sehr hilfreich sind. Die kann ich teilweise schicken zur Erstdiagnose quasi. Die haben dann bestimmte Punkte, die abgefragt werden. Und da haben wir gerade vor kurzem einen Imam und Religionslehrer zu einem sehr, sehr komplexen und schwierigen Gespräch schicken können. Der Mann hat ehrenamtlich 2 Stunden mit einem hochproblematischen Jugendlichen gesessen und versucht zu dekonstruieren und sowohl eben den, ja, nicht zu viel jetzt sagen, den schwierigen sozialen und ökonomischen persönlichen Hintergrund als auch die theologische Irregeleitetheit zusammenzuführen und zu dekonstruieren, beziehungsweise anders einzuordnen, beziehungsweise Alternativen zu bieten. Deradikalisierung läuft, wenn man sie richtig machen möchte, an und für sich ähnlich ab wie eine Radikalisierung, nur umgekehrt. Wir haben gesagt, Radikalisierung ist schrittweise. Wenn man eine Person, die erlebt, Unmut, Unzufriedenheit und Konflikt, ich würde sagen, etwas, was wir wahrscheinlich auch erleben. Ansonsten wären wir ja wahrscheinlich mit unserem Kopf im Sand und würden die Welt nicht sehen. Wenn ich bestimmte Sachen sehe, muss ich Unmut haben. Und jetzt kommt als nächstes die Frage, wie gehe ich damit um? Welche Weltanschauung oder welche Ideologie nehme ich mir an? Ja? Und wenn ich mir eine angenommen habe, ist die dann menschenverachtend oder ist sie kompatibel mit dem System, in dem wir jetzt und heute leben? Und wenn sie dann angenommen ist, wenn sie negativ ist, bleibe ich beim kognitiven Extremismus oder suche ich mir Sozial- und Gruppenprozesse, die mich weiter transportieren können? Ich bevorzuge hier das veranschaulichende Bild einer Pyramide, weil auch von unten, wo wir unzufrieden sind, nach oben, wo dann der Terrorist steht, an der Spitze quasi der Pyramide, es natürlich auch immer weniger Leute werden. Deswegen ist das Zulaufen auch ein ganz wichtiges Bild. Ja, es verdeutlicht, dass da wenig Leute sind. Umgekehrt haben wir hoffentlich keinen Terrorist, aber doch jemanden, der gewaltaffin ist, einen Extremisten ganz oben. Und jetzt ist die Frage, wo ist der? Ist der schon Extremist, Terrorist? Dann ist es Gefängnisseelsorge, in den meisten Fällen, wenn er zu uns kommt. Und da haben wir Gott sei Dank tolle Leute. Ja, wir haben sehr, sehr lange Djemal Cibliakovic gehabt, aber wir haben jetzt auch Leute, die seine Nachfolge angenommen haben und sehr engmaschig arbeiten, aber großenteils auch ehrenamtlich. Eine sehr belastende Arbeit, die ehrenamtlich auszuführen, nicht ohne ist.
Und auch von der Fallzahl, wie ich höre, von Seelsorgen im Gefängnis, sehr viele Insassen zu betreuen, sehr wenig Zeit, ja. sehr wenig Ressourcen eigentlich, im Grunde eigentlich viel Arbeit, die man gar nicht bewältigen kann und wo dann eben solche Lücken oder Leerstellen bleiben.
Ja. Absolut. Wir brauchen da wirklich Leute, die überzeugt davon sind, dass es richtig ist, dass man das macht. Ja? Wir brauchen wirklich Leute, die sagen, nein, wir haben eine, ich kann es nicht anders bezeichnen als immer wieder mit demselben Begriff, wir haben eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu leisten. Und wir haben Verständnis und Zugriff über einen bestimmten Bereich. Wir kennen alle Moscheen fast in Österreich. Wir haben über die Glaubensgemeinschaft sicherlich zu etwa 90% der Moscheegemeinden in Österreich Kontakt oder Kultusgemeinden. Wir können dort präventiv eingreifen, ja. Aber wir haben eben auch die Möglichkeit, wenn sich Leute an uns wenden, dann in Einzelfällen auch deradikalisierend vorgehen zu wollen. Und dann heißt es, wo hole ich die Person ab und wie kann ich sie schrittweise wieder zurückführen? Es ist ein Job, um den ich mich überhaupt nicht reiße, wo ich froh bin, wenn ich delegieren darf. Und ich möchte auch gerade aufgrund der zeitlichen Ressourcen, mich lieber viel stärker noch in der Prävention verorten. Und da haben wir nämlich auch Zugänge, die kein anderer sonst österreichweit hat. Ich gehe zu Imamen und halte dort Vorträge. Ich werde angenommen, weil man weiß, ich komme aus der Glaubensgemeinschaft. Man sieht mich nicht als unklar, als indifferent an. Man geht nicht davon aus, dass ich feindselig gestimmt komme. Ja? Die klassische Imamenausbildung beinhaltet das Thema nicht. Die klassische Imamenausbildung ist eine theologische Ausbildung. Vielleicht hat man mal am Rand das historisch reflektiert. Aber das Aktuelle, was wir gerade womit wir konfrontiert sind, ist in den meisten Fällen nicht vorhanden. Also gehe ich und mache in Moscheen Sensibilisierungsvorträge. Ja? Wir gehen in Einzelfällen zu Jugendlichen und machen dort Workshops. Wir gehen zu Moscheegemeinden und machen nach oder vor oder teilweise sogar während dem Freitagsgebet Predigten oder Vorträge zu bestimmten Themen. Wir haben eine Möglichkeit, an Leute ranzukommen, die, glaube ich, viel zu wenig noch in der Öffentlichkeit bewusst ist, welchen Wert sie haben kann und könnte, wenn man uns mehr Ressourcen zur Verfügung stellen würde.
Also Sie wünschen sich schon, höre ich so raus, ein wenig auch mehr die Anerkennung seitens, ich sage mal, der österreichischen Politik vielleicht auch, dass Ihr Zugang, weil Sie eben auch diese, jetzt meine ich das positiv, Autorität der islamischen Glaubensgemeinschaft hinter sich haben und als jemand gesehen werden, der selber zugehörig zu dieser Religion ist, ja, der sich auch auskennt in dieser Religion. Was sind tatsächliche Glaubenssätze und wo vielleicht kommt eine Ideologie hinein, wo man sagt, das ist nicht das, was im Koran steht, das ist nicht das, woran gläubige Musliminnen und Muslime tatsächlich glauben, sondern das hat dir vielleicht irgendjemand, der meint, er kennt sich aus im Internet oder anderswo erzählt, aber das stimmt so nicht, dass sie das natürlich mit einer anderen Authentizität verkörpern können als jemand, der nicht muslimisch ist oder der vielleicht mit einem ganz anderen, sage ich mal, Mindset an die Sache herangeht. Es kann auch sozialarbeiterisch, psychotherapeutisch etc. sein, was in Ordnung ist, aber da fehlt eben eigentlich diese religiöse, theologische Komponente, die ja wesentlich ist, wie Sie gesagt haben, weil irgendwann auch die Ideologie eine Rolle spielt in dieser Radikalisierung. Also es wäre wichtig, ganzheitlich, sage ich mal, den Zugang zu suchen, nicht nur sozialarbeiterisch, ich weiß, da arbeitet man viel auch mit Männlichkeitsbildern beispielsweise, ja, Autorität, Macht, Kraft, Gewalt etc., wie verorte ich mich als junger, heranwachsender der Mann in einer Gesellschaft, wo Männlichkeit, so wie sie früher gelebt wurde, vielleicht auch nicht mehr opportun ist, aber ich auch keine neuen Konzepte habe. Ich glaube, ist alles wichtig, ja. Aber würde eben nicht diese religiöse Komponente abholen. Wenn ich Sie richtig verstehe, plädieren Sie für einen ganzheitlichen Zugang, einen verschränkten Zugang, der alles in die Betrachtung mit einbezieht.
Ja, das haben Sie ganz genau auf den Punkt gebracht. Und zwar, ich plädiere nicht nur dafür, sondern ich sage, anders wird es nicht gehen. Wir arbeiten sehr eng mit der Beratungsstelle Extremismus zusammen. Ganz, ganz coole Leute, ganz tolle Leute, die fantastisch ihren Part machen und wir immer wieder die Möglichkeit haben, dass wir ihnen ein bisschen was erzählen dürfen über die religiösen Ansätze dazu. Ich selber hole ganz bewusst Pädagoginnen, Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen und Psychologen rein, um eben dieses ganze Spektrum abzudecken. Religionspädagogen und Theologen haben wir ohnehin am Start. Anders geht es nicht. Wir können nicht ein international greifendes, ein alle Gesellschaftsteile betreffendes, zwar Randphänomen, aber schädliches, giftiges Phänomen, nur von einem einzigen Paradigma aus erklären wollen. Das ist bizarr. Das würde man in keinem anderen Kontext erlauben. Ja? Jeder andere würde sagen, das ist eklizistischer Schwachsinn. Das kann nicht sein. Was soll das? Wie willst du das erklären? Du hast einen komplexen Menschen vor dir mit einer Biografie, ja? mit bestimmten Zäsuren, Erlebnissen und so weiter und so weiter. Und dann kommst du mit einem einzigen Punkt. Ja? Der Punkt ist nicht unwichtig. Aber es kann auf gar keinen Fall der einzige sein. Ja. Hinzufügen möchte ich noch, dass wenn was passiert, was Schreckliches, wovon wir immer massiv betroffen sind und gerade ich, sobald ich irgendwas lese, einen Autounfall, eine Auseinandersetzung, ich bin sofort dran und beobachte das. Ich habe die Thematik in Villach Stunden vorher im Auge gehabt und schon Stunden vorher mit unserer Pressestelle Kontakt aufgenommen, mit unserem Präsidenten der Glaubensgemeinschaft, bevor man gesagt hat, da wird es sich wahrscheinlich um einen extremistischen Anschlag handeln, waren wir schon in den Startlöchern und haben gesagt, wir müssen schnell reagieren, wenn was ist. Und zwar erstens, weil wir es für unsere moralische Verantwortung halten, aber auch zweitens, weil man sich oft nicht entblödet, zu glauben, wir könnten das Problem lösen oder beheben. In friedlichen Zeiten, wenn nichts ist, kommt man nicht auf uns zu, um uns zu unterstützen. Teilweise fehlen uns sogar die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in der Exekutive oder in der Politik. Wir haben kaum jemanden, mit dem wir unsere Erkenntnisse reflektieren können. Na, da geht es nicht um Sachen, die jetzt, also dass ich sage, der Person XY ist problematisch, da könnte man sich natürlich immer an irgendjemanden wenden. Nein, unsere Erkenntnisse über Entwicklungen, ja, was für soziale Umstände haben wir, in denen bestimmte Dinge passieren und so weiter und so weiter, da habe ich möchte es jetzt nicht übertreiben, aber ich glaube, in den letzten 10 Jahren kaum ein Gespräch gehabt, sag ich mal. Und wenn, dann wurde es proaktiv von uns herbeigeführt. Ja? Aber als dann in Villach was passiert ist, was Schreckliches passiert ist, als der Anschlag vom November 2020 war, dann kommen die Leute plötzlich und sagen, ja, jetzt seid ihr am Zug, Glaubensgemeinschaft, klärt das mal. Und ich habe das provokativ schon betont und mache es gerne wieder. Entweder hält man uns für bösartig, weil man glaubt, wir hätten es stoppen können und haben es nicht gemacht, oder man hält uns für blöd, weil man glaubt, wir haben darauf gewartet, dass man uns sagt, damit wir es endlich stoppen. Beides ist Gott sei Dank nicht der Fall. Wir würden es sofort stoppen, wenn wir könnten, aber wir haben dann nicht andere Möglichkeiten, in der exekutiven Arbeit einzugreifen, als jede andere Bürgerin und Bürger auch. Was die Prävention angeht, tun wir sehr, sehr viel. Ja? Aber ja, wenn Sie mit ehrenamtlicher Arbeit Erfahrung haben, jeder andere hat dann noch einen Brotjob, jeder andere hat Dinge, die leider prioritär zu tun sind. Ich kann jemanden nicht einfach seine Arbeit rausnehmen und sagen, mach mal bitte eine Woche lang nur das. Da kommen wir nicht an die Punkte, die wir dringend brauchen.
Also ich finde, Sie sprechen da ganz was Wesentliches an, das ich auch zum Ende vielleicht noch einmal betonen möchte, weil mir kommt vor, je nachdem aus welcher Richtung man auf dieses Problem Extremismus, Radikalisierung blickt, je nachdem werden unterschiedliche Komponenten fast schon überbetont und andere ein wenig weggewischt. Ja? Und natürlich spielt Männlichkeitskonstrukte, das spielt ganz kleine Rolle, es spielt auch eine Rolle die Frage von TikTok als ein mehr oder weniger regel- und rechtsfreier Raum, ja? Wo immer jüngere Menschen diese Videos nach und nach in immer kürzeren Abständen, weil der Algorithmus so arbeitet, reingespult bekommen. Aber genau da finde ich spannend, weil wir ja wissen, diese Videos haben auch und vor allem je tiefer die Radikalisierung geht, umso im zunehmenden Ausmaß religiösen Inhalt. Ja, das ist zwar überhaupt nicht das, was Sie jetzt sagen würden, jemand vertritt, der sich mit dem Koran wirklich auskennt, der wirklich weiß, worum es im islamischen Glauben geht, aber genau deshalb gilt es ja, das zu kontern. Das heißt, ich kann nicht nur auf sozialarbeiterische Strategien setzen, was auch, glaube ich, sehr wesentlich ist, auch im virtuellen Raum sozialarbeiterisch tätig zu sein, sondern ich brauche auch tatsächlich diese religiöse Komponente, weil ich dann vielleicht eine andere Autorität im Leben dieses jungen Menschen schaffen kann, etablieren kann, die tatsächlich weiß und sagt, das macht ein gläubiger Muslim, der übrigens nie gewalttätig werden würde, und das macht er sicher nicht. Also ich brauche irgendeinen Ersatz dafür. Und zum einen, der Ersatz kann dann gar keine Religion oder ich weiß es nicht, eine Entreligionisierung sein, ist wahrscheinlich auch sehr naiv, ja, weil er die Religion im positiven Sinne auch stärken kann und Bewältigungsstrategien anbieten kann. Also da denke ich, ist das sehr, sehr sinnvoll, darauf zu achten, nicht die eine oder die andere Erklärungsebene so überzubetonen, dass alle anderen ins Hintertreffen geraten, wie Sie gesagt haben.
Ja, ja. Also gerade zu der Thematik Medien, das war der typische Alarmismus, ja, der natürlich auch von Leuten, die nicht im Thema erfahren sind, dann ausbricht nach dem, was passiert. Dann haben wir gesagt, oh, TikTok, TikTok, TikTok. Das ist das Medium, das gerade eben eine Rolle spielt. Ein Verbot von TikTok hätte genau das zur Folge, dass innerhalb von Stunden, spätestens Tagen, ein neues Medium gefunden werden würde. Ja? Die Telegram-Gruppen, die komplett unkontrollierbar sind, die spielen eine mindestens genauso große Rolle. Ja? Die Menschen, die dann mit Ideologien, die sie aufnehmen in TikTok und in Telegram, wieder zurück in die Gesellschaft kommen, die sind auch irgendwo als real existierende Individuen existent, also spielen eine Rolle. Ja? Die Vereinfachung hilft uns nicht. Ja? Und deswegen Religiosität als Punkt. Wir brauchen das und ich glaube, wir haben ein Tool in Österreich, das fantastisch ist und das die ganze EU, glaube ich, nicht auf dieser Art und Weise vorweisen kann, wie wir es in Österreich haben. Wir haben einen sehr, sehr professionellen und sehr traditionell schon bestehenden islamischen Religionsunterricht. Wir haben ganz, ganz viele neue Religionslehrerinnen und Religionslehrer der letzten Jahre, die absolut hier sozialisiert sind. Das sind hier geborene Menschen, die muttersprachlich wie Sie und ich Deutsch sprechen, die gleichzeitig auch natürlich Kenntnisse haben, nicht nur über die österreichische Gesellschaft und das Rechtssystem, sondern auch über die Theologie und die dann über einen längeren Zeitraum, nämlich über mehrere Schuljahre, durch das Vermitteln einer gesunden, einer nicht toxischen Religiosität ein ganz starkes Gegengewicht bilden können. Und ich glaube, das ist eine der aller wichtigsten Tools, die wir gerade haben. Tragisch genug, dass es immer wieder angegriffen wird. Der bekenntnisorientierte Religionsunterricht wurde mehrfach im Wahlkampf zum großen Feind auserkoren. Dabei hat die Glaubensgemeinschaft da einen so strengen, kontrollierenden Blick drauf, wie, glaube ich, kaum ein anderer auf seinen Religionsunterricht. Ich weiß, dass bei kleinsten Abweichungen, die fast nie vorkamen in den letzten 10, 15 Jahren, Leute sofort vorgeladen werden und teilweise ziemlich scharfe disziplinarische Konsequenzen haben, wenn irgendwas nicht passt, weil die Glaubensgemeinschaft sich über die Wichtigkeit sehr, sehr, sehr stark im Klaren ist. Wir haben auch auf der anderen Seite eine Gegenreaktion in Social Media von Moderaten. Nicht nur von dem, was nach Villach jetzt ein bisschen ja, auf Zuruf gekommen ist, berechtigterweise, und was okay ist, sondern auch schon sehr, sehr lange vorher. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Influencerinnen und Influencer, die sagen, na, ich bin Muslim und ich erkläre euch den Weg der Mitte. Ich bin Theologe, ich bin Theologin und ich erkläre euch, wie ich fantastisch Österreicher und Muslim sein kann. Wie ich bestimmte Dinge vielleicht anders lebe als die Mehrheitsbevölkerung, aber wie das überhaupt keinen Konflikt zwischen mir und der Mehrheitsbevölkerung darstellen muss und so weiter. Und wir haben da etwas, glaube ich, was hoffentlich natürlich wächst. Und ich glaube, der Zuruf und weniger noch der Zuruf, sondern vielmehr noch die Autorität und das Verlangen ist da eher der Feind zu einer Entwicklung. Ja, ich merke es, junge Menschen haben die Nase voll. Die Hauptopfer von dem, ich benutze immer wieder den historischen Begriff des Kharijitentums. Die Kharijiten waren die erste Sekte, die in der Frühzeit des Islam hervorgetreten ist. Keiner der frühen namhaften Musliminnen und Muslimen hat ihnen angehört, sondern nur Leute, die neu dazugestoßen sind und die über das Ziel hinausgeschossen sind. Und die dann auch ähnlich wie extremistische Gruppierungen heute aufgefallen sind durch, ich nenne es jetzt mal mit dem christlichen Begriff, Exkommunikation, also Takfir, den Glauben absprechen von anderen, massiver Gewalt und sich selber zu Richter und Henker erheben. Der Begriff ist genuin islamisch, des Kharijitentums. Und wenn wir das heute sehen, die Hauptopfer von Kharijitentum sind Musliminnen und Muslime auf der Welt. Wenn wir angucken, wer sind die Opfer von Anschlägen in Syrien, im Libanon, in Afghanistan, in Pakistan, sind zum allergrößten Teil sogar sunnitische Musliminnen und Muslime, obwohl sich manche dieser extremistischen Gruppierungen sogar selber als sunnitische Muslime bezeichnen würden. Die muslimische Jugend, die muslimische Community, gerade in Österreich, hat die Nase voll und die Menschen reagieren. Stark sehen wir es auch im angelsächsischen Raum. Es ist ganz wichtig, glaube ich, dass wir immer den englischsprachigen Bereich uns da auch anschauen. Und es gibt, Gott sei Dank, eine starke Gegenbewegung, die mir Hoffnung macht. Die mir Hoffnung macht und wo ich glaube, es gibt auf den kleinen Ebenen, die große Welt ist momentan erschütternd. Wir sehen Kriege und Vertreibung und Gewalt in einer Art und Weise, wie sie schwer zu ertragen ist. Aber wenn ich so ein bisschen in meinen kleinen Umfeld gucke, dann sehe ich super coole Jugendliche, die nachkommen. Ich sehe Menschen, die sich ein Österreich, in dem sie geboren und aufgewachsen sind, erhalten möchten und schützen möchten gegen alle Ränder und gegen alle Extremismen. Und ich möchte als grauer werdender, älterer Mann im Hintergrund gerne diesen jungen Menschen zur Seite stehen, damit es Grund gibt zur Hoffnung.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Dem schließe ich mich an. Ich habe eine ganz, ganz ähnliche Wahrnehmung der Jugendlichen, die da heranwachsen, die ich gar nicht als entpolitisiert wahrnehme und als sozusagen locked out, sondern die sind ganz vorne mit dabei und die setzen sich ein für einen Erhalt dieser Welt, auch wenn sie gerade an vielen Ecken und Enden so ein bisschen zu bröckeln beginnt. Aber genau deshalb gibt es, glaube ich, sehr viel Einsatz dafür und sehr viel Engagement für einen Erhalt und für ein Weiteraufbauen einer lebenswerten Welt für alle. Vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren. Vielen Dank für diese wirklich tiefgehenden Einblicke. Wir sehen, es ist ein vielschichtiges, ein facettenreiches Thema, das man auch multifaktorell betrachten muss und deshalb auch multifaktorelle Lösungsansätze braucht. Ich glaube, das haben Sie uns heute dargelegt. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise.
Vielen herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Das hat mir großen Spaß gemacht. Dankeschön.
Und bei euch bedanke ich mich sehr herzlich, dass ihr wieder mit dabei wart und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge aufnahmebereit wieder zuschaltet. Tschüss und Baba.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen der MA7 der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt.
Podcastwerkstatt.